Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Gedankentänze. Heute spreche ich mit der lieben Julia und zwar über das Thema Essstörung. Eine ernsthafte psychische Erkrankung, die viele Menschen betrifft. Unser Ziel mit dem Gespräch ist es, Erfahrung zu teilen, Vorurteile abzubauen und Hoffnung zu geben. Und deswegen kommt an der Stelle die Triggerwarnung. Wir sprechen offen über das Thema und eigene Erfahrung. Und falls dich das, lieber Zuhörer, Zuhörerin, belasten könnte, höre die Folge lieber mit jemandem zusammen oder wähle dir doch einfach die andere Folge mit Julia aus dem Archiv heraus. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo Jana, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich voll, dass wir uns wieder getroffen haben. Und ich weiß so richtig gar nicht, wie man jetzt so bei dem Thema anfängt. Aber ich habe mir eine Frage rausgesucht, die als Einstieg gut sein könnte. Wenn du deinem früheren Ich von damals eine Nachricht schicken könntest, was würdest du sagen?
Ich glaube, ich würde diesem jungen Mädchen sagen, dass sie da durchkommt und dass sie das überlebt und dass das Leben noch wahnsinnig viel zu bieten hat und dass das der Teufelskreis, in dem sie sich befindet, furchtbar ist und ganz schlimm ist, aber dass sie da rauskommen wird und dass das ein gutes Leben wird und dass es vor allem ein Leben ist, ein lebenswertes Leben.
Ach, so schön, krieg ich Pipi in den Augen. Also voll die schönen Worte. Es ist ein großes Thema und ich möchte mit der Frage beginnen, wann hast du für dich zum ersten Mal damals gemerkt, dass dein Verhältnis zum Essen oder zum Körper, ich weiß ja nicht, wie es bei dir angefangen hat, schwierig wurde?
Ich muss sagen, als ich erkrankte, war ich 15 und war damals in der 10. Klasse. Das war alles total schwierig, so wie das für alle total schwierig ist. Teenagerzeit, Hormone, alles Mögliche ist nicht besonders einfach. Und ich hatte definitiv sehr, sehr viele traurige Phasen. Also es waren keine depressiven Phasen, aber es war sehr traurig und ich war eine ziemliche Einzelgängerin auch zu der Zeit. Das hatte ich mir aber auch tatsächlich, glaube ich, sehr ausgesucht. Also mir waren irgendwie die meisten Menschen ziemlich zu blöd. Auch das ist ja so eine Teenager-Geschichte. Und da bin ich aber nicht so wirklich rausgekommen. Und ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, ich habe an einem Zeitpunkt beschlossen, nicht mehr zu essen. Also es ist nicht einfach passiert, sondern ich habe beschlossen, nicht mehr zu essen. Und habe mir da aber keine Gedanken drüber gemacht. Also so, ich setze damit ein Zeichen oder ein Signal oder irgendwie sowas. Das habe ich gar nicht gemacht, sondern es war, ich esse jetzt nicht mehr. Und das habe ich auch, neulich hatte ich ja einen Post auf Instagram gemacht, da haben wir uns ja dann sozusagen auch gefunden. Und mir hatte eine damalige Freundin geschrieben, dass ich das auch so ihr gegenüber formuliert habe und gesagt habe, ich esse nicht mehr. Und sie zum Beispiel überhaupt nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Ich muss doch irgendwas tun. Und warum Julia? Warum macht sie das jetzt? Und das hätte ich zu dem Zeitpunkt, sie hat mir die Fragen nicht gestellt, weil wir alle jung waren. Und das ist schwierig, dann dieses Thema für Jugendliche das aufzugreifen. Aber ich hätte sie ihr nicht beantworten können, die Fragen. Ich hätte nicht sagen können zu dem Zeitpunkt, deswegen höre ich auf zu essen. Definitiv nicht. Es gab bei mir nie, ich war immer sehr, sehr schlank und sehr sportlich. Und bei mir gab es nie irgendein Thema, auch in der Familie nicht, dass irgendjemand zu dick oder zu dünn oder was auch immer wäre. Das gab es nicht. Und es gab keine Diäten bei mir. Es gibt das definitiv sehr, sehr anders. Aber bei mir gab es das eben nicht. Und deswegen, also da gibt es nicht so dieses, wann hast du das gemerkt, sondern ich habe das beschlossen.
Krass.
Ja. Ich habe allerdings gemerkt, dass es das doch gar nicht so selten gibt, dass junge Menschen, und ich sage absichtlich junge Menschen, der Fokus liegt da immer sehr auf Frauen, aber es gibt auch sehr viele Männer, die Essstörung haben. Oder auch, ich kann eigentlich nur was zu Anorexie und zu Bulimie sagen, aber das haben Männer genauso. Also nicht in der Vielzahl, aber das ist dann genauso. Und es gibt einige, die rutschen da eben so rein, aber es gibt eben auch einige, die sich wirklich dazu entscheiden, was von außen betrachtet, glaube ich, sehr, sehr strange ist und nicht so wahnsinnig nachvollziehbar. Kann ich jetzt auch nicht so richtig, aber...
Total, also mir kommt dann gleich so der Gedanke, als du damals mit in dem Alter das beschlossen hast, dass du nichts mehr isst, war da überhaupt das Thema Essstörung oder hat man dann in dem Moment einfach so gedacht, ich esse jetzt nichts mehr auf unbestimmte Zeit oder denkt man dann, man macht das jetzt einfach mal oder hat aber gar nicht so im Kopf, ich bin jetzt in der Essstörung drin, weißt du, wie ich meine, so dieses, ich verstehe dieses Beschließen, ich esse nichts mehr, das kann ich irgendwie so nachempfinden, wirklich, auch wenn es völlig abgefahren einfach ist, das so festzulegen, aber hat man dann im Kopf, es dauert jetzt so und so viele Tage oder sagt man, ich mache das jetzt und guck, was passiert?
Kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Mhm. Dieses Thema Magersucht oder Anorexie gab es nicht so wirklich. Mhm. Also ich kannte das nicht und ich weiß auch, dass ich damals an meiner Schule die Erste war, die das hatte. Und wo auch das ganze Lehrerkollegium erstmal gar nicht so damit umgehen konnte. Also was machen wir jetzt eigentlich mit dem Kind? Weil das ist ja auch in der Schule und irgendwie muss man, also ist in der Schule, nee, also es ist ja anwesend in der Schule und es muss ja auch irgendwie, müssen wir damit umgehen. Und das gab es auch nicht. Also das die Sensibilität, die es heute für diese Themen gibt, die gab es, das war dann 1994, gab es nicht. So, also es gab natürlich auch schon eine Schulpsychologin und es gab auch eine Vertrauenslehrerin, die mir im Übrigen dann sehr geholfen hat im Verlauf. Aber also das Thema so war nicht so vordergründig, wie es jetzt der Fall ist.
Ja, Gott sei Dank gibt es das ja heute, dass es viel transparenter ist und dass Betroffene eben wirklich offen darüber reden und die Scham dann damit auch einen wegfällt. Ich glaube, dass es früher genauso Betroffene gab, die aber die Scham hatten, weil es gar nicht offiziell stattfinden durfte. Ja. Und man dann vielleicht auch ganz schnell in so eine Schublade reingesteckt wurde von psychisch krank, daheim läuft irgendwas nicht richtig. Also die Vorurteile sind ja komplett auch damit behaftet. Aber wenn du sagst, dass in der Schule die Lehrer so ein bisschen überfordert auch war mit deiner Situation und so, das heißt, dass es dann irgendwann aufgefallen ist. Also du hast beschlossen, nichts zu essen und das ist ja nicht am nächsten Tag gleich aufgefallen. Also Wie war das, also wie hat das so deinen Alltag beeinflusst und was war denn so der Punkt, wo andere denn gesagt haben, irgendwas stimmt mit der Julia nicht?
Das war so, dass ich, man versteckt das natürlich sehr. Mhm. So, also das heißt, ich habe, das war damals auch die Grunge-Zeit, das war wirklich ganz praktisch. Also das heißt, man hat weite Klamotten, viele Pullover übereinander und so weiter angezogen und ich natürlich auch. Und dann hat man das nicht so wirklich gesehen. So. Und ich kann mich nicht an den Sportunterricht erinnern, so, also was ich da gemacht habe, weil da hätte man das auch relativ schnell sehen müssen. Und ich habe sehr, sehr viel Sport immer gemacht. Deswegen ist das so, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber das ist erstmal noch nicht so aufgefallen. Und ich kenne das auch von Teenagern, die dann irgendwie Essen mit aufs Zimmer nehmen und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich auch gemacht und dann habe ich es nicht gegessen. Das heißt, das ist meinen Eltern erstmal auch gar nicht so aufgefallen. Und jetzt habe ich nicht so die sensibelsten Eltern. Gibt ja dann auch eben die Gründe, weshalb man so reagiert. Und die haben das erstmal nicht so wahrgenommen. Es waren dann schon Freunde auch, aber auch die haben nicht so reagiert. Und da muss ich auch sagen, das habe ich ja eben schon einmal gesagt, so ein bisschen, ich verstehe das. Also ich verstehe das komplett. Und ich verstehe sehr, dass man einfach nicht weiß, was man dazu sagen soll. Wie geht man jetzt damit um? Und gerade auch zu der Zeit eben nicht. Und mittlerweile glaube ich, was das Wichtigste ist, ist einfach wirklich zu schauen, dass man diesem Menschen zeigt, er ist trotzdem gut, es ist völlig in Ordnung und es ist natürlich nicht in Ordnung zu hungern oder sich zu übergeben oder viel zu essen. Natürlich ist das ein krankhaftes Bild dann, aber das in einer gewissen Form zu akzeptieren, ist wichtig, aber weiter zu begleiten. Weil bei mir ging das dann sehr, sehr schnell, um da nochmal dann darauf zu kommen. Ich glaube, nach so 3-4 Monaten war das dann irgendwie sehr, sehr kritisch. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich irgendwie 1,85 knapp groß bin, damals auch schon entsprechend groß und dann so um die 40 Kilo wog.
Oh.
Genau. Das sieht man, das merkt man auch. Ich war dann, wurde dann auch aus der Schule genommen und durfte halt nicht mehr am Unterricht teilnehmen und war krankgeschrieben. Und es war damals wahnsinnig schwierig, so wie heute auch, Psychologen zu finden. Weil dann natürlich aufgefallen ist, das Kind ist krank. Wir müssen da irgendwie jetzt eingreifen. Und ich selber habe das auch gesehen, dass irre allerdings an einer Anorexie ist, dass man in den Spiegel schaut und man sieht es nicht. Also auch jetzt ist es so, es gibt ganz wenig Fotos aus der Zeit. Ich habe mich natürlich auch da wieder wie Jugendliche nicht fotografieren lassen. Es gibt Fotos und ich selber erinnere das nicht, dass ich so ausgesehen habe. Also das ist etwas, ja, das nimmt man so nicht wahr. Es ist bei mir aber auch nicht so gewesen, dass ich da gestanden habe und gedacht habe, da ist jetzt noch eine Speckrolle, da ist noch das, wo gar nichts mehr war. Also das hatte ich tatsächlich nicht. Aber mir ist so dieses extrem dünne nicht aufgefallen.
Aber als es dann auch so kritisch um dich geworden ist, wie ist es dir denn da gefühlstechnisch so gegangen? Du musst doch völlig erschöpft eigentlich gewesen sein oder weiß ich nicht, das sind jetzt so Gedanken, die kommen, ne? Konzentrationsschwäche, man hört auch viel von Frieren zum Beispiel, ne? Dass es ständig kalt ist. Das sind ja so Symptomatiken, die ja, als du beschlossen hast, nichts mehr zu essen, ja noch gar nicht da waren. Aber hat das irgendwas verändert dann plötzlich oder? Oder wusstest du dann vielleicht selber auch gar nicht so krass, was passiert jetzt gerade? Dass man so selber überfordert auch ist als Jugendlicher. Ne? Man trifft eine Entscheidung und plötzlich sind die Konsequenzen da. Und das ist jetzt in jedem anderen, geht ja auch bei anderen Themen. Ne? Den Jugendlichen trifft eine Entscheidung und denkt, das wird so und plötzlich sind die Konsequenzen da. Und dann ist man so selber erschrocken, so denkt sich so krass, was habe ich gemacht und weiß gar nicht mehr, wie komme ich da eigentlich so raus?
Also es gab die körperlichen Symptome definitiv, also das heißt natürlich Frieren, Haarausfall, dann wachsen Haare da, wo man sie gar nicht haben möchte. Das ist eine Körperfunktion ganz einfach. Und der Körper fährt natürlich alles aufs Minimum runter. Und das habe ich natürlich gemerkt. Und ich habe gar nichts mehr gemacht. Also das heißt, ich habe zu Hause rumgehockt und gelesen und ferngeschaut und nichts gemacht. Und es ging aber auch nichts. Also das ist eigentlich wie bei so einer starken Erkältung. Du musst dann eine Treppe hochlaufen und bist dann einfach komplett fertig. Also das ist das, was ich gemerkt habe. Und da setzte bei mir das aber auch ein, dass ich dass ich gedacht habe, okay, nee, morgen isst du wieder. Also man kennt das ja vielleicht, ne, dass man irgendwie nachdenkt und denkt so, aber morgen ändere ich das und was auch immer das ist. Und das war da auch so. Und dann stelle ich mich nicht mehr auf die Waage, weil ich habe mich bis zu 20 Mal am Tag auf die Waage gestellt. Krass. Und geschaut, wie viel Gramm denn da jetzt weg sind und oder zu viel sind. Und auch diese einzigen Grammzahlen haben mir eine Wahnsinnsangst gemacht. Also das heißt, einerseits wusste ich, dass das hier ganz schlecht ist und andererseits hat mir das zunehmend eine Wahnsinnsangst bereitet, weil ich... Naja, weil das dieses Krankheitsbild ist. Also das heißt, man befindet sich wirklich in diesem Teufelskreis und man sagt sich so, morgen geht das, also morgen esse ich definitiv. Und dann habe ich wieder nicht gegessen und dann ist das natürlich traurig. Also das heißt, man macht sich den ganzen Tag fertig damit und sagt sich am Abend wieder, aber morgen schaffe ich's. Und das ist so ein ganz fürchterlicher Kreislauf, der nur im Kopf stattfindet und jeden Tag so ist. Also jeder Tag, wenn man versteht, okay, das ist jetzt hier wirklich schwierig, der ist so, jeder einzelne Tag.
Und es dreht sich alles ums Essen, ne?
Ja, nur, also das ist die Beschäftigung und das ist eigentlich auch ganz furchtbar. Die Beschäftigung geht wirklich nur ums Essen. Es geht um Kochen, also für andere kochen und backen, aber selber nichts. Aber ich habe damals phänomenale Sachen gebacken und gekocht. Das war unglaublich gut, so. Aber ich habe selber nicht gegessen. Und alleine die Beschäftigung mit dem Essen hat mich genährt. So, das ist sehr, 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 sehr strange, aber das war tatsächlich so. Und etwas, was für mich jetzt tatsächlich so weit entfernt ist und unvorstellbar ist. Also die Menschen, die mit mir zusammenleben, wissen, wie für mich ist es zum Beispiel total schwierig, wenn ich in einem Hotel übernachte, wenn da nicht noch irgendwas zum Essen da ist. Also das heißt, das ist dann wirklich so, nicht, ich muss aber noch irgendwas zum Essen da haben, weil und deswegen ist das ist eine ganz seltsame Geschichte. Und wenn man da so tief drin steckt, kommt man da auch nicht raus alleine. Das geht gar nicht. Also weil das ohne Unterstützung, ohne Menschen, die sich wirklich damit auskennen, funktioniert das nicht. Ja, bin ich mir absolut sicher, dass das nicht geht.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass da die Kraft einfach fehlt. Ne? Man ist so mit Überleben beschäftigt und mit den eigenen Gedanken, dass da gar keine zweite Spur im Kopf da ist, zu überlegen, wie mache ich jetzt die Heilung. Aber ich finde es so krass, dass das natürliche Hungergefühl ja komplett ausgeschalten gewesen sein muss.
Ja.
Also wenn du sagst, du konntest gut Essen zubereiten,
ja,
dass du dann, dass der Körper dann aber trotzdem das so unterdrückt hat, dass da nicht so dieser natürliche Instinkt plötzlich wieder da war, sondern dass der sich dir eben angepasst hat. Also es ist für mich so von außen betrachtet völlige Kontrolle über das, was da bei dir los ist.
Genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, Kontrolle. Also ich hatte damals als Teenager, eigentlich war ich lost, also weil ich hatte über nichts eine Kontrolle und hatte einen ziemlichen Leistungsdruck, der ich weiß nicht, also meine Eltern wollten auch eigentlich nur, dass ich ein besseres Leben haben werde als sie. Und haben aber mich, also die hatten auch ihre eigenen Probleme, so wie das viele Eltern auch haben. Und haben mich aber da irgendwie nicht so gesehen. Oder ich habe es so empfunden. Das kann ich jetzt auch wirklich nicht so genau sagen. Aber auch in der Zeit sind familiär auch viele Dinge passiert mit der ganzen größeren Familie, die alle schwierig waren. Und da war ich dann einfach nicht mehr und wurde nicht gesehen. Oder es war mein Empfinden, nicht gesehen zu werden. Und auch nichts mehr kontrollieren zu können. Also meine Schule nicht, da funktionierten diverse Sachen nicht. Mit den Jungs funktionierte das sowieso nicht. Und das war alles ganz, ganz blöd. Und die einzige Kontrolle, die ich hatte, war mein Körper. Und den konnte ich unglaublich gut kontrollieren. Und das war ein Ventil für alles Mögliche. Und natürlich habe ich nicht verstanden, dass das genau der falsche Weg ist, weil das ist eine psychische Erkrankung, da setzt sie ein. Und da ist sie so, dass man die Kontrolle zwar auf der einen Seite hat, aber in allen anderen Bereichen komplett verloren hat. Und das, was auch in dem im Zuge dann ganz, ganz interessant im Nachhinein ist, ist, dass ich natürlich dadurch den Fokus meiner Eltern bekommen habe.
Ja.
Aber der Fokus, den Eltern dann geben, und das verstehe ich jetzt als Mutter auch total gut, ist dann total zu kontrollieren, dass das Kind ist. Was macht das Kind eigentlich? Wo ist sie jetzt? Wo lebt sie noch? Also ich weiß nicht, also diese ganzen Geschichten, die haben mich dann natürlich auch da wieder als Teenager total wahnsinnig gemacht, weil genau das will man ja eigentlich in der Form nicht. Also das heißt, die Aufmerksamkeit, die ich eigentlich wollte, die habe ich dann doppelt und dreifach bekommen und die wollte ich natürlich auch wieder nicht. Und das war einerseits total toll, sie haben mich gesehen. Andererseits war es dann viel zu viel und hat das Ganze dann aber auch wieder verstärkt. Also das heißt, wenn du kontrollierst, du bist in allem, was du machst, also auch jetzt als Erwachsener, das ist ja furchtbar, dann ziehst du dich noch mehr zurück. Also es ist einerseits dieses, ich möchte aber eure Liebe und eure Aufmerksamkeit, aber eigentlich in der Form auch nicht. Also gleichzeitiges Annähern und Ablösen müssen von den Eltern ist da dann echt schwierig.
Ja, ja. Daran sieht man auch wieder, dass halt die Eltern immer Dinge gut meinen, aber dann immer nicht gut machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man als Eltern dann versagt hat, sondern dass man einfach nicht der richtige Ansprechpartner ist in dem Falle, ne? Weil man ja aus einer ganz anderen Sorge heraus mit dem Kind dann agiert und gerade in so einer Situation, dass das Kind ja eben gar nicht so will. Und ich kann mir das schon, also ich kann das nur erahnen, wie schwierig die Situation ist, wenn man dann so zum Essen positiv genötigt wird vielleicht so und selber hat man aber diese Barriere, dass man vielleicht auch gar kein Verhältnis zum Essen gerade so hat, ne? Wie war denn das mit Trinken? Was hast du da getrunken?
Tee. Ich habe so um die 5 bis 7 Liter Tee am Tag getrunken.
Krass.
Ja, war aber es klingt total bescheuert, aber das war wirklich gut, weil eben wenigstens der Flüssigkeithaushalt da war. Weil das machen viele auch nicht. Also viele Anorektiker machen das eben nicht und trinken nicht. Und das ist dann halt noch gefährlicher. Denn was ich immer wieder, wenn ich darüber rede, sehr, sehr deutlich sagen muss, ist, es ist tödlich. Mhm. Und zwar sehr, sehr schnell. Und ich kann da ja mal den Sprung so auf den weiteren Weg, den ich hatte,
gerne
nehmen. Also das Ganze fing irgendwie mit 15 am Ende des Sommers an. Und dann bin ich im Februar darauf in die Klinik gekommen. Es gab davor schon mal einen anderen Versuch, da ging es mir noch nicht ganz so schlecht. Da hatte meine Mutter auch einen Klinikplatz bekommen oder in Aussicht gestellt bekommen. Und ich hatte da vor der Klinik Angst. Ich hatte einfach Angst, da reinzugehen und dort zu bleiben, dort alleine zu sein, zwischen Menschen zu sein, die ich nicht kenne, in Schlafsälen mit anderen Jugendlichen. Das fand ich ganz, ganz schwierig. Oder so wie Psychologen das sagen, der Leidensdruck war einfach noch nicht groß genug. So. Und das klingt immer so ein bisschen doof, finde ich. Stimmt aber. Also für mich stimmte das letzten Endes. Im Februar kam ich dann in die Klinik, damals wog ich 32 Kilo. Krass. Und kam auf die, so eine Art Halbintensivstation. Und wurde auch künstlich ernährt, kurzfristig, weil einfach nichts drin war. Also es war nicht anders möglich. Und erst da habe ich, glaube ich, wirklich verstanden, was mit meinem Körper passiert. Denn du wirst dann ja an diverse Geräte angeschlossen. Das heißt, die Kontrolle des Körpers läuft halt. Und ich bin nachts immer wach geworden durch das Piepsen, weil der Puls unter 30 rutschte. Und dann kommen natürlich die Schwestern, dann gucken sie ja und so weiter. Und das habe ich da dann, das ging ungefähr eine Woche so. Und dann ging er nach oben. Das heißt, der Ruhepuls war dann um die 50. So. Das heißt, der erste Schritt war da geschafft. Aber diese eine Woche war, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn ich dort nicht ins Krankenhaus gekommen wäre, wäre ich verstorben. Mhm. Und es war schon, glaube ich, sehr, sehr eng, so im Nachhinein. Also das war nicht, es war so quasi die letzte Möglichkeit, das zu überleben. Allerdings muss ich sagen, es gab für mich, und das klingt immer entweder sehr, sehr esoterisch oder sehr, sehr göttlich. Ich hatte da ein Zimmer und habe auf eine Wiese geschaut. Das war in Hannover und da gibt es den großen Wald, die Eilenriede direkt. Und ich habe zur Eilenriede geschaut und es ging die Sonne auf. Und ich hatte da einen, ich nenne das immer göttlichen Moment. Also es war die Frage, als würde mich irgendjemand fragen, sag mal, willst du jetzt eigentlich leben oder willst du nicht mehr? Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich überlege mal kurz. Und habe dann gesagt, ja doch, ich glaube, ich möchte ganz gern leben. Und das Irre ist, ab da ging das rasant nach oben. Dass ich vorher offenbar den Lebenswillen nicht mehr hatte, habe ich gar nicht gemerkt. Und für mich ist das ein total toller Moment. Also ich erinnere den ganz genau und für mich ist das wirklich so dieses, okay, da hat ein zweites Leben angefangen. Und das ist unglaublich gut. Ich bin unglaublich dankbar, dass das passiert ist. Aber, und dass ich ihn erkannt habe, das ist so das, was ich da unglaublich gut fand. Und dann ging das relativ zügig von der Station runter und in die Normalstation, also das heißt in die Psychiatrie. Und da fingen dann die Therapien an. Und also ich hatte täglich Therapie, ich durfte auch anfangs Wochen nicht aufstehen. Also das heißt, ich war im Bett, musste Mahlzeiten zu mir nehmen. Und auch das ist das, der Körper nimmt es, man denkt dann, man nimmt ganz schnell zu oder man nimmt überhaupt zu. Und das ist aber in den ersten Wochen nicht der Fall gewesen. Also mein Körper wusste nicht mehr, was er eigentlich damit eigentlich machen soll, mit dem, was er da bekommt. Und das hat einiges an Zeit gedauert. Also so 2-3 Wochen schon, bis man dann irgendwie gemerkt hat, okay, jetzt geht es hier los und jetzt nehme ich tatsächlich irgendwie zu. Also die Vitalwerte waren schon besser, aber sichtbar war nichts. Und dann ging das wirklich so langsam bergauf. Und was mir dann auch geholfen hat, und das ist, ich weiß, dass viele versuchen, ambulant diese Therapie zu machen. Mhm. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das auch möglich. Stationär hilft einem sehr zu sehen, dass es ganz viele andere Kinder und Jugendliche gibt mit ähnlichen Problemen, mit noch krasseren Problemen, mit Geschichten, die unglaublich sind. Und selber auch zu sehen, welch einfache Probleme man dann selber eigentlich hat. Die waren relativ, also waren viel leichter zu lösen als die der anderen Kinder oder Jugendlichen. Die waren teilweise wirklich heftig und Sachen, die man auch erstmal mit 15, 16 bearbeiten lernen muss, weil du auch Gruppentherapie hast. Und das sind dann nicht nur, also bei mir waren es nicht nur Essgestörte dann in einer Gruppe, sondern das waren dann alle. Und hat aber, glaube ich, eine sehr große Sensibilität für alle gebracht, auf andere zu schauen, was Probleme sind und wie verschieden man damit eigentlich umgehen kann und auch falsch umgeht.
Krass. Als du dann so in dem Weg, auf dem Weg der Heilung warst, du hast jetzt gerade gesprochen von der Klinik und der Körper hat dann wieder so angefangen, so zu funktionieren, ne? Ich habe jetzt so zugehört, ich meine, 15, 16, das ist so, wo die Brüste wachsen, wo man Periode eigentlich hat, wo man einmal Stuhlgang hat. Ich meine, darüber redet keiner, aber das sind ja alles Körperfunktionen, die wahrscheinlich, behaupte ich, nicht so funktioniert haben. Und das gar muss ja nicht. Der Körper auch wieder erfahren, lernen, sich neu resetten. Ne? Das ist ja dann auch eine Erfahrung, die man dann plötzlich ja auch in einem neuen Körper macht. So stelle ich mir das vor. Es gibt ja dann diesen Körper, also korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wahrnehme, aber es gibt so diesen Körper vor der Erkrankung und dann diesen Körper nach der Erkrankung, ne?
Ja, das stimmt. Also es ist nicht mehr der gleiche, das dazu, natürlich, das hatte ich alles nicht. Ich hatte keine Periode mehr, ich hatte Stuhlgang auch nicht natürlich und das war alles nicht vorhanden. Und ich kann gar nicht sagen, ob, also natürlich wird dann hormonell, ist es dann mit Sicherheit auch alles komplett anders, das weiß ich aber gar nicht. Ich hatte, also ich weiß, dass ich danach oder als ich dann wirklich wieder ein relativ gutes Normalgewicht hatte, bin ich wieder gewachsen. Also bin ich nochmal ein paar Zentimeter gewachsen und auch die Füße sind nochmal größer geworden. Zu meinem damaligen Ärgernis hat sich dann meine Brust leider nicht verändert. Das war alles so, okay, die bleibt so klein. Das ist so ein witziger jugendlichen Side-Effekt eigentlich. Ne? Da denkst du, oh, hoffentlich passiert, nein. Aber das war, ich glaube auch, dass diese ganzen Funktionen nicht da waren, haben auch, ich hatte auch ein großes Problem mit diesem Frau-Werden oder so. Ich konnte mit 15, ich bin im Sommer mit einem Minirock und langen blonden Haaren irgendwie Fahrrad gefahren und dann hupten irgendwelche Leute und das war für mich das ist eine Vollkatastrophe, also, ne? Und Catcalling war damals noch nicht so, also nicht so benannt, aber ja, das gab es und das bekommst du mit 15 eben auch ab und damit kannst du mit 15 gar nicht umgehen und es ist völlig verunsichernd und ganz fürchterlich, was Männer da so machen und das war dann natürlich alles nicht so. Also das ist dann alles nicht passiert. Da sind dann andere Sprüche gekommen, die sind auch nicht so besonders super, aber haben mich nicht so angegriffen wie eben diese Art Catcallings irgendwie. Und das kam dann alles wieder und das war völlig in Ordnung. Aber das lag natürlich auch daran, weil du ja auch dahingehend therapiert wirst. Also das heißt, ich hatte 5 Tage die Woche Therapie, Einzeltherapie. Und das über 9 Monate. Und das war absolut notwendig. Und natürlich bin ich auch Jugendliche gewesen und habe teilweise die Therapiestunden gehasst und habe den Typen total ätzend gefunden. Und nicht jeder Betreuer oder jeder Sozialarbeiter war toll. Manche waren total bescheuert. Und das war aber auch gut, weil so eben das Leben ja auch ist. Also dass du, auch wenn du sehr krank bist, musst du ja trotzdem lernen, dass sich nicht alles nur um dich dreht, Und dass nicht du der Mittelpunkt von allem bist, sondern dass da ganz viele andere sind und dass du manche Menschen magst und manche eben auch nicht. Dass manche dich mögen, dich so akzeptieren, manche aber auch nicht. Und das sind die Sachen, die ich sehr, sehr komprimiert in diesen 9 Monaten gelernt habe. Und allerdings muss ich auch sagen, das lief damals so ab. Es gibt ja verschiedene Therapieformen und meine war eben so, dass du, das war eine Art Belohnungsprinzip. So, ob das jetzt immer noch so gemacht wird, weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen schwierig, aber denn wenn man einmal dieses Belohnungsprinzip so ein bisschen verstanden hat, dann ja, und wenn ich, also irgendwann durfte ich dann auch nach Hause fürs Wochenende oder in Hannover in die Stadt. Und das hatte alles etwas mit dem, damit zu tun, wie weit ich im Zunehmen fortgeschritten war. Wir wurden nicht auf die Waage gestellt, was ganz gut war, weil diese Entwöhnung da eben passieren musste. Aber natürlich ist es dann klar, okay, an dem Wochenende, da möchte ich unbedingt nach Hause, weil da ist eine Party. Und dann habe ich mich entsprechend ernährt. Hm. Dann heißt es aber, also hieß es aber nicht unbedingt, dass ich das die Woche danach dann auch mache. Also das heißt, das war so ein bisschen schwierig. Das wieder zu Hause sein war auch schwierig, weil natürlich bei mir ein Prozess stattgefunden hatte, bei meinen Eltern nicht. Und meine Eltern eine Wahnsinnsangst natürlich hatten, dass wenn ich zu Hause bin, dass ich nicht esse.
Ja.
Wenn dann allerdings Eltern dir alles in den Mund zählen und wirklich aufpassen und so weiter, dann war ich damals auf jeden Fall noch nicht gefestigt genug, um dem Stand zu halten und das einfach zu ertragen oder zu verstehen, dass meine Eltern eine Sorge haben. Und das hat mich dann da wieder behindert beim Essen. Also das war dann ganz schwierig. Und das sind sehr, sehr langsame Prozesse, um da wieder in ein einigermaßen normales Leben und ein zurückzukommen. Allerdings ist es natürlich auch schwer. Also weißt du, wenn du eine Sucht hast, Drogensucht, Alkohol oder sowas, dann ist das etwas, was du weglassen kannst.
Ja.
Und das ist schwierig, das weiß ich, das ist auch ganz, ganz, ganz schwer. Aber Essen ist eine Sucht, du musst was hinzufügen, vor dem du wahnsinnige Angst hast. Und das macht das Ganze, weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber schon sehr, sehr schwierig, weil es eben etwas ist, was für alle anderen ganz natürlich ist, was für einen selber auch ganz natürlich war und was einfach zu unserem Leben dazugehören muss. Aber das wieder dann zu akzeptieren, das ist nicht einfach.
Ja.
Dauerhaft.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil du ja vor etwas Angst hast, was dich eigentlich am Leben erhält. Das ist ja so ein Widerspruch in sich, ne? Bei allen anderen Drogen, so schlimm die alle sind, das ist jetzt mehr so dieses Belohnungs, was da angesprochen wird, ne? Ich möchte nicht sagen, dass es leichter ist, aber ich möchte sagen, dass es zumindest nicht lebenserhaltend ist. Ne? Aber beim Essen, da dann so eine schwierige Beziehung zu haben zu einzelnen Lebensmitteln, das stelle ich mir schon sehr, sehr herausfordernd vor. War es denn überhaupt möglich, irgendwann wieder in so einen Alltag reinzukommen mit Schule und Freunden nach der Therapie? Oder war das dann eher so ein Alltag, wo du für dich vielleicht auch erkannt hast, man wird jetzt auch anders angeschaut, weil man eben diejenige war, die diese Krankheit hatte?
Naja, ich kam dann irgendwann auch wieder zurück und musste dann auch die Klasse natürlich wiederholen und durfte auch noch nicht am Sportunterricht teilnehmen und musste halt ein bisschen heben. Das war dann schon, ja, war dann die 11., genau. Und das war nicht so easy, weil, naja, ich hatte zum Beispiel einen Wert- und Normlehrer, der hat sich sehr, sehr gut verhalten. Also, das ist ironisch. Wir hatten dann das Thema psychische Erkrankung. Und dann stand er da vorne und meinte, ja, Julia, wie wär's denn? Wollen Sie nicht mal ein Referat halten? Weil Sie kommen ja gerade frisch aus der Klapse. Und ich bin damals dann aufgestanden und habe den Raum verlassen. Gefolgt von meinem besten Freund, der dann mitkam und gesagt hat, so, das müssen wir hier nicht ertragen. Und so war das halt. Also ich meine, das war auch da, das war dann 90er und vor allem auch alte Lehrer. Also ich hatte sehr, sehr viele alte Lehrer. Das heißt, der muss damals Anfang 60 gewesen sein. Und das war, ich sprach aber schon von der Vertrauenslehrerin oder dann auch später meiner Tutorin. Die hat das dann alles ziemlich gemanagt für mich. Und teilweise auch Sachen, die ich erst später dann gemerkt habe, dass sie das gemacht hat. Also dass es für mich einfacher ist. Und dass dass ich vor allem in der Schule jetzt nicht auch noch ein extra Problem habe. Ja. Was aber so ist, ist, dass man, wenn man sowas durch hat und auch wenn man so einen langen Klinikaufenthalt durch hat, hat man, ohne da arrogant zu sein, an den anderen echt ganz schön was voraus. Also man hat innerhalb von einem Jahr viel mehr Leben durchgespielt als die anderen. Und das war für mich sehr schwer. Und dann musste ich auch noch wiederholen. Das heißt, die waren alle noch mal ein Jahr jünger als ich. Und das war wirklich nicht so einfach. Und die Freunde, die ich dann hatte, waren entweder die aus meiner ehemaligen Stufe oder ich habe sie mir wirklich dann ganz woanders gesucht, weil das da nicht ging. Und Schule war dann für mich halt in der Schule sein, weil da muss man halt hin. Und das hatte aber nicht, also bei meinen Kindern ist es so, die treffen da ihre Freunde. Und das hatte ich dann nicht. So. Aber es gibt auch, also es gibt ja die Wiedereingliederung arbeitstechnisch, wenn man halt, das gab es nicht. Und das war halt wirklich so ad hoc wieder 8 bis 10 Stunden in der Schule zu sitzen. Also ich hatte damals 10 Unterrichtsstunden und das war echt schwierig.
Das glaube ich.
Also bei Wiedereingliederung gab es nicht.
Also das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor, so in der Schule, gerade so in dem Alter, ne, wo die Jugendlichen ja auch selber überfordert sind, dann kommt jemand, dem das eben passiert ist, aus welchen Gründen auch immer, und man weiß selber nicht so richtig, ne, wie toll, dass dann die Vertrauenslehrerin da war, die das so ein bisschen gemanagt hat. Und man sich vielleicht auch so ein bisschen die Freunde, mit denen man so abhängt, so aussuchen konnte. Was man sich natürlich nicht so aussuchen kann, ist das Zuhause, ne?
Ja.
Da kommt man dann zurück, weil da ist halt die Adresse so. Hm. War das dolle schwierig?
Ja, total. Also ich wollte eigentlich nicht dort mehr leben. Für mich war das so, dass ich dann gesagt habe, ich möchte gerne eine Wohngruppe. Und die gab es dann hier in unserem kleinen Ort auch. Aber das wollten meine Eltern nicht. Und dem müssen die ja zustimmen. Und das haben sie aber nicht getan. Und das heißt, ich habe dann dort weiter gelebt bei meinen Eltern. Und das Verhältnis war schwierig, also es war vorher schon schwierig, das war dann aber auch schwierig und wurde auch in der Zeit, in der ich dann noch, bis ich 18 wurde, mit 18 bin ich ausgezogen, nicht gut. So, also jetzt ist es völlig in Ordnung, das Verhältnis, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich glaube, also zum einen habe ich meinen Eltern die Schuld an der Erkrankung gegeben und das würde ich auch zu einem großen Teil immer noch so sagen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Also ich glaube, dass wir Eltern versuchen, alles mit bestem Wissen und Gewissen für unsere Kinder zu tun. Aber wir machen alle Fehler. Und die einen Kinder kommen damit, glaube ich, besser klar, die anderen so wie ich nicht. Und dann kann man sagen, dass die Eltern da einen gewissen Grad an Mitschuld haben. Aber irgendwie auch nicht. Also das hat dann einfach nicht gepasst und es hat dann nicht funktioniert. Und es gibt eben Kinder- und Elternhäuser, da funktioniert es nicht, ob man sich jetzt liebt oder nicht. Und es müssen noch nicht mal großartig schwerwiegende Dinge passieren, sondern es passt dann einfach in diesem Zeitraum nicht. Und wenn man diesen Zeitraum nicht gesund übersteht, dann passt es dann auch nicht mehr. Und ich bin dann mit 18 ausgezogen. Es war auch dann das Beste, was ich machen konnte, auch wenn das auch wieder eine ganz schön schwierige Zeit war. Aber also weil mit 18 zur Schule gehen und alleine wohnen und so weiter, das ist halt, und sich das Geld dafür zu verdienen, das ist schon viel. Aber das hat auch geklappt letzten Endes. Also
würdest du rückblickend sagen, dass es gut gewesen wäre, wenn deine Eltern mit in Therapie, oder waren die vielleicht mit in Therapie, wurden die mit betreut? Also heutzutage liest man ja auch viel von Gruppen eben für Angehörige von Betroffenen, was ich ja super gut finde, weil die ja auch in eine Situation oder mit einer Situation händeln müssen, für die ungewohnt war. Ich weiß gar nicht, A, gab es das damals, und B, rückblickend, sagst du, es wäre gut gewesen, wenn wir das gehabt hätten?
Das gab es. Okay. In der Klinik gab es das, da gab es eine wöchentliche Therapiesitzung für die Eltern. Daran hat meine Mutter teilgenommen. Wäre schön gewesen, wenn mein Vater daran teilgenommen hätte. Der war eher das Problem. Und ich weiß aber nicht, ich glaube, dass für meine Mutter, also um das für sie war das, glaube ich, gut, Menschen wirklich zu finden, die mit ihr darüber gesprochen haben, die dasselbe erlebt haben. Und das war schon echt gut. Das gab es, solange ich in der Klinik war. Und ich wurde danach noch war ich dort noch ambulant, ich weiß es nicht genau, so ein Dreivierteljahr ungefähr. Und meine Mutter dann eben auch noch. Und das war für meine Mutter, glaube ich, gut, weil sie einen Austausch hatte. Und man muss sich das auch in den 90ern vorstellen. Also ich komme aus einer Reihenhaussiedlung sozusagen. Das ist genauso wie Mehrfamilienhäuser. Das ist total schwierig. Man kennt sich nicht, aber kriegt trotzdem alles mit. Und das sagtest du eingangs auch, das war sehr schambehaftet. Mhm. Für mich nicht, aber für meine Eltern. Und das sind nicht so Sachen wie, dass mal ein Jugendlicher betrunken nach Hause kommt und irgendjemand kriegt das mit und eigentlich ist das Kind aber ja noch nicht 18 oder so. Mhm. Sondern das ist ein Kind, das da irgendwie eindeutige Probleme hat. Natürlich fällt es immer auf die Eltern zurück und man sagt immer, es sind die Eltern. Sind es meistens, gibt aber auch andere Fälle, so, also nur so für die ZuhörerInnen. Ja. Ich glaube, das war ganz, ganz schwierig. Mich haben Nachbarn auch angesprochen, ich solle doch endlich mal wieder was essen. Und genauso werden die mit meinen Eltern auch umgegangen sein. Und das ist ganz furchtbar. Und wenn dann Angehörige eben einen Platz finden, wo es Menschen gibt, die das verstehen, die dasselbe erleben, ist das, finde ich, absolut wichtig und total gut. Und ich bin froh, dass es das dann damals gab. In der weiterführenden Therapie gab es das dann nicht. Aber und ich glaube, so diese Art Selbsthilfegruppen gibt es, also in Kleinstädten nicht. Also hier weiß ich, dass es das nicht gibt. Da gibt es dann aber diverse andere, aber eben für den Bereich Essstörungen nicht.
Großen Städten, glaube ich, gibt es das, so Anlaufstellen zumindest, dass man so ein bisschen Austausch hat, weil ich glaube, das ist halt super wichtig, um einfach auch in so eine Empathie zu kommen und dass eben die Scham wegfällt und die Sorge weniger wird, ne? Die geht ja nie weg, wenn es ums eigene Kind geht, schon mal gar nicht, aber dass man damit besser umgehen kann. Wenn wir jetzt aufs Heute schauen, wie beeinflusst dich das, was du damals durchgemacht und erlebt hast, heute noch? Also wie ist dein Verhältnis zum Essen? Wie ist dein Verhältnis zum Körper? Was macht das mit dir als Mutter? Also das sind so die Fragen, die jetzt so im Raum so stehen, ne? Das war ja so krass halt einfach in so einer prägenden Zeit. Wie ist es jetzt?
Also jetzt ist es so, ich bin ja ein sehr schlanker Mensch und das habe ich gesagt, war ich vor der Magersucht auch. Und ich musste schon immer, also ich bin immer offen mit dieser Krankheit umgegangen. Mein ganzes Leben. Ich mache das immer noch und aus dem Grund eben auch, um einerseits die Fragen, die halt kommen, so, na, du isst doch vielleicht ein bisschen wenig. Das erlebt man, also genauso wie mehrgewichtige Menschen das erleben, erleben das sehr dünne Menschen eben auch. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Also es ist wirklich eine Frechheit. Weil es, also das ist so dieses, du weißt überhaupt nicht, was hinter diesen Menschen steckt, was diese Menschen erleben und wieso sie aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Oder ob es ihnen auch komplett egal ist. Auch das ist völlig in Ordnung. Also es ist so, dass ich... Und um das nicht permanent zu erleben, habe ich das immer erzählt. Mein Heilungsprozess hat noch sehr, sehr lange gedauert. Mhm. Also ich glaube, so abgeschlossen war das mit 25. Aber jetzt ist es so, dass ich in Stresssituationen merke, ich vergesse zu essen.
Ah, okay.
Dann habe ich aber sehr nette Menschen um mich rum, unter anderem meine Kinder, die mich dran erinnern. Und die sagen, sag mal, Mama, hast du heute schon gegessen? Und dann ist es so, deswegen habe ich Kopfschmerzen. Oder deswegen, ja, Moment mal. Und ich zähle keine Kalorien. Ich kasteie mich nicht. Das ist tatsächlich alles weg. Ich habe 4 Schwangerschaften gehabt und in jeder Schwangerschaft um die 25 Kilo zugenommen. Also ich habe damit keine Probleme mehr. Und ich weiß aber, dass ich grundsätzlich suchtanfällig bin. Das heißt, bei Dingen, bei denen ich weiß, das sind eventuelle Suchtgeschichten, die umgehe ich. Also das ist einfach, dass ich da denke, nee, das gebe ich mir nicht und das mache ich nicht. Also ich habe nie viel Alkohol in meinem Leben getrunken, trinke das auch gar nicht. Und das fällt sich bei ganz vielen Sachen so, dass ich einfach weiß, nein, besser nicht. Und damit fahre ich ganz gut. Natürlich bin ich viel sensibler als andere Menschen auf eben, oder die Menschheit lernt es ja gerade, mit Körpern von Menschen besser umzugehen und die Berechtigung einfach zu geben. Und das habe ich aber sehr, sehr früh schon gelernt. Und das ist etwas, was es mir auch leichter gemacht hat zu gesunden tatsächlich. Also zu akzeptieren, ich bin anders als andere, die sind anders als ich. Und auch zu sehen, das ist gut so. Das ist völlig in Ordnung so. Und das ist ein Learning gewesen mit 17, 18, 19, was zu der damaligen Zeit ja gar nicht stattgefunden hat eigentlich. So, und jetzt ist es aber Gott sei Dank so. Und ja, also eigentlich ist davon nichts zurückgeblieben. Und ich habe auch keine körperlichen Probleme. Also das heißt, das, was in der Entwicklung normalerweise ist, ich habe wirklich Glück gehabt. Das läuft auch total anders und es ist nicht gegeben, dass das so läuft, dass man einfach wieder vollkommen gesund ist und ein normales Leben führen kann. Das haben nicht alle. Und das ist immer ganz wichtig zu sagen. Es ist eine tödliche Krankheit und es ist eine Krankheit, die echte Sachen nach sich zieht.
Aber bist du jetzt auch im Umgang mit deinen Kindern irgendwie achtsamer oder sorgenvoller, dass das denen auch passieren könnte? Ist man da irgendwie dann so gebrandmarkt, dass man wie so ein Adlersauge hat?
Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil muss ich sagen, dass ich meinen Kindern, was Essen betrifft, nichts verbiete. Also hier gibt es keine Dogmen, hier gibt es auch keine Sachen wie wir achten darauf, dass es glutenfrei ist oder zuckerfrei oder so. Das mache ich alles nicht, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand den Fokus auf Essen legt. Und wenn jemand nicht essen möchte oder wenn wir Mittagessen nicht essen möchte, dann muss die Person auch nicht dabei sein. Also es gibt für mich keine Pflicht. Und es gibt keine, also Essen soll hier einfach Spaß machen. Und das ist es. Also es gibt nicht von wegen, wieso, du hast ja jetzt aber schon 2 Eis heute gegessen. Und dann ist es halt, ja gut, wenn du noch ein Eis möchtest, dann ist es. Ist okay.
Cool.
Also das mache ich alles nicht. Und ich finde auch immer die Trends unglaublich schwierig, weil das sind nur Trends und das ist, also weißt du, wenn es, natürlich gibt es Sachen, die sind medizinisch belegt und das ist alles in Ordnung. Aber so das Gros, das sind immer irgendwelche Trends und damit verdienen Leute ihr Geld. Und das will ich nicht. Das weiß nicht, das mache ich nicht mit. Und außerdem möchte ich ein gesundes Verhältnis zum Essen haben. Meine Kinder wissen ganz genau, was ist gesund, was ist nicht gesund. Die wissen, Mama war schwer krank. Und sie haben alle ein gutes Verhältnis zu ihrem Körper und alle ein gutes Verhältnis zum Essen. Und ich habe natürlich mir Gedanken gemacht und irgendwie wollte auf keinen Fall irgendwas auf meine Kinder übertragen, was eventuell, weil ich wurde schwanger mit 27, 28. Also das heißt, das war gerade so alles hinter mir. Und natürlich macht man sich dann hoffentlich Gedanken dazu. Und für mich war es halt einfach so, dass ich auf keinen Fall wollte, dass meine Kinder kritisch mit ihrem Körper umgehen oder Essen hinterfragen oder Kalorien zählen oder solche Sachen machen, sondern einfach lernen, dass das so, wie es ist, völlig in Ordnung ist.
Ja, und das konnten sie wahrscheinlich, weil du das halt auch vorgelebt hast, ne? Das ist ja das Großartige, weil du offen bist mit dem, was passiert ist, kein Geheimnis drum machst und eben auch als Vorbild vorgehst und zeigst, ne? Wie geht gesunde Ernährung und wie kann man sich ernähren und dass man keine Angst haben muss vor Lebensmitteln und so. Ja. Also ich echt so ziehe so meinen Hut, ne, vor deiner Offenheit, damit überhaupt so umzugehen. Was würdest du jetzt Betroffenen oder auch Angehörigen, die jetzt zuhören, einfach mit auf den Weg geben wollen? Warum ist dir das so wichtig, darüber so offen zu sprechen?
Mir ist es wichtig, weil gerade bei denjenigen, die wirklich, wirklich, wirklich schwerst anorektisch sind, man kann das überleben, man überlebt das und man kann ein ganz normales Leben führen, ein absolut normales, das genau die Freuden hat und die aber auch die traurigen Seiten hat, die das Leben nun mal hat. Aber man bekommt es wieder. Das dauert und das ist ein wirklich, wirklich langer, harter Weg. Aber also bei mir waren das 6 Jahre akut und dann eben noch ein paar Jahre dazu. Und man muss da sehr, sehr dranbleiben und auch als Eltern. Und ich verstehe jede Sorge der Eltern, kann aber tatsächlich nur dazu sagen, dass man in der schlimmen Phase einer Essstörung kann man einfach nur versuchen, irgendwie da zu sein und Therapieplätze zu bekommen. Und also das ist das Wichtigste. Und einen vernünftigen Arzt oder vernünftige Ärztin, die gut betreuen, das ist auch total wichtig. Die auch Eltern vernünftig aufklären, welche Risiken da sind, dass ein Kind umkippen kann, dass es sich verletzt, dass, also diese ganzen Sachen, die wurden, also meiner Mutter, die ist Krankenschwester, der musste das nicht erklärt werden, aber das wurde damals nicht so richtig gemacht. Und das ist aber das, was wichtig ist, dass man diese, also guten Therapeuten, gute Therapeutin und vernünftiges medizinisches Personal an der Hand hat. Und sonst einfach, naja, einfach ist einfach gesagt, wirklich genauer hinzuschauen bei den Kindern, was sie machen, was sie in der Teenagerzeit, natürlich gehen die weg, natürlich entziehen die sich uns, aber immer mal wieder zu gucken, immer mal wieder zu schauen, wie geht es dir, was machst du, wie, was sind deine Interessen, und sich auch nicht davor zu scheuen, wenn die sagen, nee, du bist jetzt gerade doof, ich habe keine Lust mit dir darüber zu reden, dann kann man ja eine Woche später wieder fragen. Also da wirklich dran zu bleiben und auch zu schauen, dass wir leben alle unter einem Wahnsinnsdruck. Und gerade Essstörungen passieren aufgrund von Druck. Und den einfach versuchen rauszunehmen. Also wirklich, das, da sprachen wir privat so ein bisschen drüber. Also wirklich zu schauen, dass das, was wir uns für unsere Kinder wünschen, nicht das ist, was die Kinder sich wünschen. Und es wird so oft ein Schul- und Leistungsdruck aufgemacht. Und den braucht es nicht. Die gehen ihren Weg. Das ist nicht unser Weg, aber sie gehen ihren Weg. Und das sind eigentlich eher die Sachen, dass man vorher ein bisschen gucken muss, was man da eigentlich macht und ob das wirklich dem Kind entspricht oder eher einem selber.
Das hast du schön gesagt. Und was mir auch noch so kommt, ist, es kann natürlich passieren, dass die Kinder da reinrutschen. Essstörung, Alkoholsucht, dass sie Drogen ausprobieren. Keine Ahnung, denk dir was aus. Das sind junge Leute, die wenig Erfahrung vom Leben haben und das Leben erfahren wollen. Ich glaube, dann ist es super wichtig, dich aus Scham vor dem, was passiert ist, in so eine Schockhaltung zu verfallen oder aus Scham, was sagen die Nachbarn, gar nichts zu machen, sondern mit der Scham zusammen, weil die geht ja nicht weg, nur weil wir uns nicht bewegen, sondern man muss die dann einfach mitnehmen und sagen, es geht jetzt hier ums Kind, es ist passiert und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass das auch so eine Hürde ist, was dann verhindert, dass den Jugendlichen geholfen wird, weil die Eltern so mit ihrer Scham und ihrer Unsicherheit beschäftigt sind, so nach dem Motto, das passiert ja immer nur den anderen. Und plötzlich ist man aber einer so von den anderen. Mhm. Und ich glaube, diesen Schrecken einfach auch anzuerkennen und dann trotzdem mit dem Schrecken eben zum Arzt zu gehen, ne?
Ja. Ja, und lieber früh. Und auch wenn sich Teenager da wehren, so egal was die Kinder da auch konsumieren oder so, notfalls, glaube ich, einfach selber oder alleine dahin zu gehen und zu einem Arzt zu sagen, so was, wie machen wir das jetzt? Und, oder selber psychologische Hilfe sich zu holen. Also, ich muss nach so vielen Jahren einfach sagen, das ist das Beste, was man machen kann. Also, es ist, ich glaube, es wird schon besser, aber es war immer ein Riesenproblem zu sagen, ich gehe zur Therapie. So, da stimmt was mit einem Menschen nicht. Mhm. Nein, ein Mensch lässt sich helfen und ein Mensch möchte wieder auf den richtigen Weg oder auf seinen richtigen, ihren richtigen Weg kommen. Und das ist viel, viel besser, als zu sagen, nee, ist alles in Ordnung mit mir und es stimmt einfach gar nicht. Und die Scham kann man abbauen, indem man offen kommuniziert. Ja. Und auch dann sieht man, wie vielen Menschen das eigentlich so geht. Weil wenn man diese Tür öffnet, dann fühlen sich die Menschen auch oft eingeladen und erzählen dann selber etwas oder ja, sehen dann vielleicht eher auch bei anderen Menschen den Bedarf. Und das ist das, weshalb ich das auch eben unter anderem auch noch mache. Also einfach immer das zu erzählen, weil das ist nicht schlimm. Ja. Das ist eine schlimme Geschichte, aber es ist nicht schlimm. Mhm. Und
Ja, und ich finde auch in der heutigen Zeit, die Jugendlichen sind so vielen, so wie du gesagt hast, dem Druck von außen ausgesetzt. Die nehmen so viel auf durch Social Media, teilweise so verzerrte Wahrnehmung von dem, was gut und was schlecht ist, weil da gar nicht mehr so eine Linie stattfindet, sondern so viele verschiedene Linien auf einen zukommen, dass das Risiko, das ist so mein Empfinden, einfach auch nochmal viel höher ist, als zu unserer Jugend vielleicht, was das nicht mindern sollte, was dir damals passiert ist, einfach nur, die Umstände sind einfach so krass im Moment, finde ich, dass eben solche Krankheiten, gerade in dem Alter, wo man sich selber noch findet, so zugenommen haben und so teilweise auch nicht ernst genommen werden, was dann super schade ist für die Jugendlichen einfach, ne? Und dann, sondern immer das wächst sich wieder so raus. Aber das so anzunehmen als Angehörige, als Elternteil, als Freund, wie auch immer, und dann einfach da sein, ne?
Eben, also weil psychische Krankheiten wachsen sich nicht raus. So. Nee. Die potenzieren sich dann eher. Und das ist auch das, was du sagst. Ich finde, dass auch Jugendliche, das sage ich ja immer, dass um anorektisch zu werden, das hat eine andere, also es hat eine Ausgangssituation, die hat nichts so mit dem Außen zu tun. Aber das Außen, wie Social Media, wie Werbung, wie auch Filme, also ja, das oder irgendwelche Stars und Idole, die die potenzieren das dann eben schon. Und das ist nicht der Hauptauslöser für mich, aber eben etwas, was es gewaltig verändern kann. Und in dem Alter ist man teilweise einfach noch nicht in der Lage zu differenzieren. Du kannst die Sachen nicht unterscheiden. Du kannst nicht sagen, das ist total egal, wie man aussieht. Also ich meine, mach das erstmal in so einer Peer Group. Mir ist das egal, wie ich aussehe und alle anderen gucken. Aber und es ist ja auch da, herrscht eine bestimmte Uniformität. So, trotz aller individuellen Geschichten. Und das können sie noch nicht. Und das ist auch in Ordnung, dass sie das noch nicht können. Und das lernen sie. Aber und ich finde auch, natürlich müssen sie sich herausprobieren, weil du auch in Bezug auf Drogen, Alkohol, Rauchen und so weiter, sie werden das ausprobieren. Wir können sie davor auch nicht bewahren. Nee. So, wir erzählen ihnen alle die Gefahren. So, das wissen sie selber auch alles. Aber sie werden das irgendwie ausprobieren. Manche nicht, viele schon. Und müssen da ihren eigenen Weg finden. Und das auch da können wir dann nur begleitend dabei sein. Vorher aufklären und dann begleitend, wenn es so ist. Und das ist das Einzige. Und das lernen sie. Und das ist auch älter werden. Also erwachsen werden. Aber das stimmt schon, finde ich auch, dass sich eben die Bandbreite jetzt sehr, sehr geändert hat. Und die Einflüsse viel mannigfaltiger sind als zu unserer Zeit, definitiv.
Empfinde ich auch so. Und dass einem eben noch gar nicht so bewusst ist, das ist mir erst so ab den 30ern bewusst geworden, von was man sich so auch konditionieren lässt. Ne? Also bei mir, meine 16-jährige Jana, die war ja da, ne, von der erzähle ich ja öfters, die total romantisch veranlagt war mit den ganzen Serien und mit diesen Peergroups und so, ne, wo sie dachte, sie muss dann auch so ein Leben haben, weil sonst ist es nicht lebenswert. Und das ist schon krass zu sehen, wie sich das auch verändert hat, von was man sich so beeinflussen lässt und dass man als Elternteil klar immer alles richtig machen will, aber es einfach, was ist richtig, ne? Man kann immer nur das Beste geben und immer das Beste wollen und da sein und offene Gespräche führen. Und dann, glaube ich, ist man schon gut dabei. Aber wenn eben Dinge passieren, die man selber nicht auf dem Schirm hatte, dann muss man damit eben auch offen umgehen. Es ist für alle Beteiligten der beste Weg zur Heilung und keiner ist deswegen falscher. Oder ich habe mal bei SOS Kinderdorf gearbeitet. Da hatten wir eben auch magersüchtige, Drogenabhängige. Ja. Also die ganze Bandbreite. Und als ich da angefangen habe zu arbeiten, da war ich 27, das war teilweise ein bisschen überwältigend, so zu sehen, was in einem Leben alles so schiefgehen kann aus meiner Sicht. Und gleichzeitig aber zu sehen, was aus denen wird, wenn Begleitung und Empathie und Mitgefühl da ist. Und dass man dann eben wirklich in sein Leben starten kann, das dann eben vielleicht ein bisschen verwurschtelt angefangen hat, aber hinten raus ja trotzdem den Weg gut lassen werden kann. Ne? Nicht weil vorne gekruschelt hat, muss es hinten auch kruscheln so und das finde ich auch nochmal so super wichtig, ne?
Ja, eben, und ich finde auch, das ist ein herber Einschnitt in so einem Leben, aber wenn sie richtig begleitet werden, dann ist das eine Wahnsinnschance da, also, weil da kommen tatsächlich komplett andere Menschen dann raus, also andere im Sinne von, die sind, also auch die dort mit mir zusammen waren, die sind weitaus gefestigter. Die gehen in das Erwachsenenleben wirklich ganz anders rein. Und das ist dann eben auch gut. Also das heißt, das klingt so doof, dann ist die Krankheit eben auch eine Chance. So, also wenn man sie dann eben schon hat, dann ist das eben auch eine Chance, anders zu wachsen und auch empathischer und sensibler mit der Umwelt umzugehen, die man so hat. Also auch ich hatte... Also ich komme aus einem Elternhaus, das war gut behütet. So. Und dann stand ich da in Hannover in der Klinik und unter uns war die neu eingerichtete Drogenentzugsstation für Jugendliche. Und da kriegst du halt alles Mögliche an Radau mit. Und der Jüngste, der bei mir auf der Station mit war, war 5.
Krass.
Ja, und das ist eben das ist dann, das zu sehen und zu lernen, ist auch hart gewesen, aber auch nicht schlecht dann letzten Endes. Also auch um da wieder hinzugehen, wie schambehaftet das ist, dass ein Kind in die Klinik geht für einen langen Zeitraum oder sowas. Nein, das Kind lernt auch da Sachen fürs Leben, also es lernt selber wieder zu leben und eben auch zu sehen, was es alles anderes auch noch gibt und mit wie viel Kraft viele Menschen da eigentlich rauskommen und viele Jugendliche.
Ja, ja. Das hast du schön gesagt. Und eben diese Offenheit für ehemalige Betroffene oder eben die noch mittendrin sind, einfach drüber sprechen. Ne? Das ist stärkt, glaube ich, auch nochmal, wenn man sich selbst ja dann auch mit der Krankheit ernst und wahrnimmt und sich selber ja nicht auch irgendwie schämt, sondern sagt, nee, es ist jetzt so, und dann kann ich auch da ganz offen drüber reden. Ich glaube, das ist heilsam auf eine ganz andere Art und Weise.
Genau. Also die Akzeptanz des eigenen Lebens ist das so ein bisschen. Also so das zu akzeptieren. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist total gut. Und das kann man dann eben auch wirklich sehr gut nach außen tragen. Und also ich kenne auch einige immer noch und die machen das alle. Super. Also, ja.
Ach Julia, ich danke dir für deine Offenheit, für deine Geschichte, für deine Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast. Ich werde unten in den Shownotes nochmal Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige teilen, dass man dann sich daran wenden kann. Und ich danke dir einfach. Es war ein tolles Gespräch. Es hat, so schwer das Thema war, es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen.
Ja, das finde ich auch. Ich danke dir, dass du das mit aufgenommen hast. Das ist echt schön. Danke.
Und jetzt verabschieden wir uns für alle, die zugehört haben und wünschen allen einfach einen sonnigen Tag und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen im Podcast Gedankentänze.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.